Herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Wir haben diesem Viertel das Thema die Apostelgeschichte. Und wir sind jetzt dabei, Lektion Nummer 5, die Bekehrung von Paulus. Ich lade euch ein, bevor wir starten, dass wir zu Anfang zusammen beten. Großer Gott, allmächtiger Schöpfer Himmels und der Erden, wir loben und preisen dich, wir danken dir und wir beten dich an. Herr, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns geschaffen hast, dass du uns erlöst hast. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und dass du uns daran zeigst, was du Großes getan hast in der Vergangenheit, wie du dein Volk geführt hast und wie du auch heute noch das Gleiche tun wirst, tun willst und auch noch in unserem Leben vorhast zu tun. Herr, wir bitten dich, wenn wir dein Wort lesen, dass du mit deinem Heiligen Geist unsere Gedanken lenkst, unsere Herzen öffnest und dass wir dich und dein Wort besser verstehen können. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, diese Lektion ist sehr interessant. Warum? Weil Paulus natürlich der größte Missionar war, ich denke, den die Welt vielleicht je gesehen hat, neben Jesus heißt das, dass er einer der besten Theologen war. Der hat die ganze Theologie des Neuen Testamentes eigentlich geschrieben. Ja. Er war gebildet, Professor, Intellektueller. Gott hat ihn gebraucht. Und wie Gott das getan hat, wie er ihn auf den richtigen Weg geführt hat und wie er zum Werkzeug Gottes geworden ist, das ist eine spannende Geschichte. Die wollen wir uns jetzt in dieser Lektion genauer anschauen. Der Merktext lautet Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 15. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Das ist ein Wort, was Gott dem Hananias gesagt hat. Als Hananias von Gott geschickt worden ist, dem Paulus, dem Saulus damals noch die Hände aufzulegen, hat er sich am Anfang geweigert, hat gezögert. Und hat Gott ihm diese Sachen, diese Sätze gesagt, dass Paulus, der Saulus, Gottes auserwähltes Werkzeug ist, dass er hier Gottes Wort weitersagen sollte. Und zwar für die Heiden, für die Könige und für das Volk Israel. Denn wir hatten gesehen, dass eigentlich bis zur Steinigung des Stephanus die ersten 3,5 Jahre ja nur den Juden verkündigt worden ist. Und als das die Heidenmission begann, hat Gott natürlich auch jetzt einen Heidenmissionar berufen. Das war der Paulus. Die anderen Apostel haben vor allen Dingen den Juden verkündigt. Auch nachher, wo sie denn verstreut worden sind. Wir hatten ja auch das letzte Mal gelesen, dass als Stephanus gesteinigt worden ist, sind die Christen zerstreut worden, haben sie vor allen Dingen den Juden verkündigt. Auch wo sie überall hingekommen sind. Aber Paulus war derjenige, der vor allen Dingen den Heiden, zuerst den Heiden verkündet. Natürlich, wenn er zuerst irgendwo hinkam, hat er auch den Juden verkündigt, aber nur recht kurz und dann hat er eigentlich sich immer auf die Heiden spezialisiert und konzentriert. Ja, ich habe jetzt auch wieder 5 Teile und zwar nach den 5 Tagen geordnet, die wir in der Lektion haben. Erstens Verfolger der Gemeinde, zweitens auf dem Weg nach Damaskus, drittens der Besuch von Hananias, viertens der Beginn von Paulus' Dienst. Und fünftens die Rückkehr nach Jerusalem. Wir haben auch hier wieder sehr lange Abschnitte zum Lesen, lange Textabschnitte. Und ich werde die nicht alle vorlesen, das würde zu lange dauern. Ich empfehle euch, wenn ihr jetzt dieses Video anschaut, dass ihr immer, wenn der nächste Abschnitt kommt, dass ihr das Video anhaltet, den Bibeltext lest und dann das Video weiterschaut. Erstens, Verfolger der Gemeinde. Ich lade euch ein, aufzuschlagen und zu lesen. Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 1 und 2 und Kapitel 26, Verse 9 bis 11. Ja, wir haben 3 Berichte in der Apostelgeschichte über die Bekehrung des Paulus. Und zwar einmal der Bericht von Lukas selbst. Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben, war ein Mitarbeiter von Paulus, der mit ihm mitgereist ist. Auch gerade seine Reise nach Rom hat er mitgemacht und er hat den Paulus sehr gut gekannt und hat auch das alles gut beschrieben. Deswegen sind auch die meisten Geschichten in der Apostelgeschichte von Paulus. Weil halt der Lukas von ihm ein Mitarbeiter war. Und er beschreibt hier in Kapitel 9 haben wir Verse 1 bis 19 haben wir die Bekehrungsgeschichte direkt beschrieben. Ja, also sozusagen als Live-Bericht. Und dann haben wir in der Apostelgeschichte Kapitel 22, Verse 3 bis 16, ein zweites Mal die Bekehrung von Paulus beschrieben. Und hier nämlich, wo Paulus sich in Jerusalem vor den Juden verteidigt. Und das dritte Mal finden wir es dann In der Apostelgeschichte Kapitel 26, Verse 9 bis 18. Hier verteidigt sich Paulus vor Festus und Agrippa und hält hier eine Rede, und da hat er nochmal erzählt, wie er sich bekehrt hat. Und die sind eigentlich ziemlich ähnlich, die Berichte, und erzählen immer das Gleiche. Ja. Paulus, was er sagte, Saulus, war immer schon ein Eiferer für die richtige Sache, für die Sache, die er für richtig gehalten hat. Und er glaubte, dass er dazu berufen war, von Gott die neue Sekte, die es hier gab, auszurotten, die Heiligen ins Gefängnis zu bringen. Er hatte von der hohen Priesterin Vollmacht gehabt. Und zwar Saulus war in Tarsus aufgewachsen. Er war sowohl römischer Staatsbürger als auch Jude. Er war beides. Das hat ihm viele Vorteile gebracht. Gerade nachher, wo er verfolgt worden ist, konnte er als römischer Staatsbürger oftmals sich manchen Problemen entziehen. Also er war sowohl Jude als auch Römer. Und er hat dann bei Gamaliel studiert. Er war Pharisäer. Er war also hochgebildet. Er war sehr intelligent. Wir würden heute sagen, er war Professor. Ja, und kannte sich sehr gut aus in den Schriften. Ja, und hat eben dann, weil er sich so gut auskannte und weil er so begeistert war vom Judentum und von den Schriften, hat er sich dafür so ereifert und hat gesagt, alle, die jetzt dagegen sind, und er meinte jetzt, dass die Christen und Jesus Christus gegen das jüdische Gesetz seien, hat er jetzt verfolgt und ausgerottet und hat von den hohen Priestern Vollmachten bekommen und hat dann die Christen den Tode ausgeliefert. Ja. Bei Urteilen hat er für die Todesstrafe gestimmt, und beschreibt er selbst auch in diesen Abschnitten. Ja. In den Synagogen hat er die Christen zur Lästerung gezwungen. Wahrscheinlich hat er sie gefoltert, dass sie dann auch Gott lästern mussten. Und viele haben es gemacht, manche auch nicht, und die sind dann umgekommen. Aber er hat hier immer wieder Foltermethoden und Todesdrohungen und auch zum Tode ausgeliefert, ja, angewandt. Das heißt, er wütete maßlos gegen die Christen. Also es muss schon schlimm gewesen sein, was damals, ja, und bis in die fremden Städte ist er gegangen, nicht nur in Jerusalem und in den umliegenden Orten, auch in andere Städte, wo sich die Christen verbreitet haben, zum Beispiel eben auch Damaskus, was wir gleich sehen werden, hat er eben Vollmachten bekommen von den hohen Priestern und hat dann dort die Christen, vor allen Dingen die Judenchristen waren es, die Judenchristen dann verfolgt, hat sie dann verschleppt, eventuell manchmal wieder zurückgebracht nach Jerusalem. Und hat dann dort dafür gesorgt, dass sie zum Tode ausgeliefert worden sind. Also es gab viele, viele Märtyrer in dieser ersten Zeit der Christenheit. Ja. Und wenn sie Gott treu geblieben sind, die Christen, dann mussten sie damit rechnen, dass sie ihren Besitz verloren haben, ihre Heimat verloren haben und so eventuell sogar auch ihr Leben verloren haben. Ja, und er war dann ein Gesandter des Hohen Rates. Das heißt, er hat vom Hohen Rat immer wieder Vollmachten bekommen, um überall hinzugehen, wo er hin wollte und wo er dann wieder weiter wüten konnte. Denn der Hohe Rat war dankbar dafür, dass sie jemanden hatten, der die Drecksarbeit für sie gemacht hat. Ja? Denn sie waren ja auch gegen diese neue Lehre. Sie hatten Jesus ja selbst zum Tode ausgeliefert und waren auch gegen die Urgemeinde und gegen Petrus und Jakobus und natürlich auch gegen Paulus. Später gegen Paulus. Und das Wort Apostel heißt im Griechischen übrigens Gesandter. Und so war Paulus, Saulus, wie er früher hieß, ein Apostel des Hohen Rates. Das heißt, er war ein Gesandter des Hohen Rates. Und später, nach seiner Bekehrung, war er dann ein Apostel Jesu Christi. Ein Gesandter von Jesus Christus. Das ist ein Wortspiel, was wir hier auch finden und haben, ja, dass er eigentlich immer ein Gesandter war. Ja, entweder von der falschen Seite oder von der richtigen Seite. Aber sein Eifer, den hat er behalten. Ja. Nur am Anfang war das ein Eifer für die falsche Sache. Er glaubte, es wäre die richtige Sache. Aber Jesus hat sich ihm offenbart, hat ihm gezeigt, dass sein Eifer generell gut ist, aber die Sache falsch ist, für die er eifert. Und später hat er sein Eifer dann auch für das Gute eingesetzt. Und das war natürlich dann sehr nützlich für Gottes Werk und dass der Heilige Geist ihn gebrauchen konnte, um das Werk in der ersten Jahrzehnten vorwärts zu bringen. Ja, zweitens auf dem Weg nach Damaskus. Zum Lesen haben wir jetzt Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 3 bis 9. Paulus war jetzt auf dem Weg, er hatte Vollmachten bekommen. Damaskus liegt 240 Kilometer nördlich von Jerusalem. Das war ganz schön weit. Da Was war damals, ob sie jetzt zu Pferd geritten sind oder ob sie jetzt zu Fuß gegangen sind, weiß man nicht genau. Aber es war ganz schön weit. Es war schon außerhalb Judäas. Und das, eigentlich waren die Juden und auch die Judenchristen, die dort waren, ziemlich weit weg und sie fühlten sich relativ sicher. Aber als sie jetzt hörten, Saulus kommt und er hat eine Vollmacht dabei, um alle Christen zu verfolgen und ins Gefängnis zu bringen oder auch auszuliefern, dem Tode, da haben sie Angst bekommen. Ja. Und als er auf dem Weg war, heißt es, kurz vor Damaskus kam ein helles Licht vom Himmel. Und eine schöne Stimme vom Himmel war da. Übrigens, in manchen Berichten steht, dass die Begleiter die Stimme hörten, aber das Licht nicht sahen. Beim anderen steht, dass sie das Licht sahen, aber die Stimme nicht hörten. Ich denke, dass das ja kein Widerspruch ist, sondern dass es einfach meint, dass sie schon ein Licht gesehen haben, aber nicht Jesus selbst. Denn Paulus sagt da später, dass er Jesus selbst gesehen hat. Und die Begleiter haben nicht Jesus gesehen, sie haben nur den Glanz gesehen. Und sie haben nur gehört, dass etwas gesprochen wurde, aber sie haben nicht verstanden, was gesprochen worden ist. Deswegen kann man beides als richtig ansehen, dass sie das nicht ganz verstanden haben, was gesagt worden ist, und noch nicht ganz gesehen haben, was Paulus oder Saulus gesehen hat. Ja. Also auf jeden Fall, dieses Licht vom Himmel war natürlich ein göttliches Licht, göttliche Herrlichkeit. Und wenn ein Mensch die göttliche Herrlichkeit sieht, dann fällt er immer um. Das kann ein Mensch nicht aushalten. Ja. Ob das jetzt der Daniel war oder der Johannes in der Offenbarung, ja, dass wenn er den Menschensohn gesehen hat, dass sie dann auch den Glanz vom Glanz Gottes geblendet waren und umgefallen sind. Oder auch der Jesaja, der dann gesagt hat, ich bin unreiner Lippen. So ist auch Paulus, der Saulus hier, umgefallen und er ist vom Licht geblendet gewesen, sodass er blind geworden ist. Ja. Und dann kam die Stimme. Und die Stimme ist interessant. Jesus spricht zu ihm. Und Jesus sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Erstens, er sagt zweimal Saul. Das heißt, dass diese doppelte Anrede zeigt, dass es wichtig ist, dass eine wichtige Botschaft erst hier kommt. Dass es nicht nur irgendwas etwas Geringfügiges nebenbei, sondern dass es eine ganz umwerfende, verändernde Botschaft ist, die jetzt kommt. Und wenn er sagt, was verfolgst du mich? Natürlich hat ja Paulus, der Saulus, nicht Jesus direkt verfolgt. Er hat ja die Christen verfolgt. Aber indem er die Christen verfolgt hat, hat er auch damit Jesus verfolgt, weil Jesus sagt, dass die Gemeinde der Leib Jesu ist. Und er ist das Haupt. Und wer die Gemeinde antastet, tastet damit Jesus an. Jesus identifiziert sich so sehr mit seinem Volk, dass er, wenn seine Gemeinde angegriffen wird, dass er sagt, ich werde angegriffen. Ja. Das heißt, Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Ja. Deswegen ist auch heute noch so, wir sollten uns hüten, Gottes Gemeinde anzugreifen. Sicherlich kann es sein, dass der eine oder andere in Gottes Gemeinde Fehler macht oder auch manche Ausschüsse Fehlentscheidungen, falsche Entscheidungen treffen können. Natürlich. Aber wir dürfen deswegen nicht Gottes Gemeinde generell angreifen. Denn wer sie angreift, macht damit eigentlich Satans Werk. Satan versucht, Gottes Gemeinde anzugreifen, niederzudrücken, zu zerstören und auszulöschen. Gott möchte seine Gemeinde zum Sieg führen, zum Ziel führen. Und er wird seine Gemeinde zum Sieg führen. Die Frage ist dann nur, welche Personen denn dabei sein werden bei der Gemeinde, wenn sie am Ende diesen Sieg davontragen wird. Aber Jesus identifiziert sich damals mit seiner Gemeinde und das macht er heute immer noch. Ja, und er hat heute noch eine Gemeinde, die er seine Gemeinde ansieht. Nach Offenbarung 12, Vers 17, Offenbarung 14, Vers 12 ist das die Gemeinde, die die Gebote Gottes hält, alle 10 Gebote, auch den Sabbat, vom Geist der Weissagung geführt ist und den Glauben an Jesus hat. Ja, also Jesus sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das muss für Saul erstmal ein Schock gewesen sein. Und er war erstmal er war verwirrt. Wer spricht jetzt hier? Wen habe ich verfolgt? Wer ist jetzt hier, dieses übernatürliche Licht? Und er fragt, wer bist du? Und dann kommt die Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das heißt, Saulus glaubte bis dahin nicht, dass Jesus auferstanden sei oder dass das alles wahr ist, was die Christen gesagt haben. Er glaubte der Botschaft nicht. Er glaubte, dass Jesus ein Betrüger war. Aber dass Jesus lebte. Und das ist ihm jetzt erschienen. Wir können davon ausgehen, dass er ihn gesehen hat. Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Interessant ist, dass Jesus anfängt mit den Worten, ich bin. Ich bin Jesus. Da sagte er, ego in me. Und dieses Wort, ich bin, ist eigentlich die Bezeichnung, der Titel, der Name Gottes im Alten Testament. JHWH, Yahweh, der Gott Yahweh, Jesus. Saulus war ja ein Eiferer für den Gott Yahweh, für JHWH. Er hat ja für ihn gekämpft. Er war ja im Alten Testament so sehr verhaftet und so da drin gefangen, dass er ja diesen Gott verteidigen wollte gegenüber diesen falschen Lehren. Und jetzt haben wir die Stimme, ich bin. Ich bin Yahweh. Ich bin Jesus. Ich bin Jesus Yahweh. Ja. Hier bringt er ein Wortspiel rein. Ja. Ist Ego in me. Auch Jesus hat ja mal auch während seines Erdenlebens diese Worte oft gebraucht. Gerade im Johannesevangelium, wenn wir das mal anschauen. Da finden wir diese Ich-Bin-Worte. Und zwar meistens das Ich-Bin-Worte Jesu, die eigentlich die göttlichen Eigenschaften bezeichnen. Wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und zwar ich bin. Ego in me. Ja. Nur Gott ist der Weg. Nur Gott ist die Wahrheit. Nur Gott ist das Leben. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann macht er sich selbst damit zu Gott. Deswegen, diese Ich-Bin-Worte sind immer ein Ausdruck seiner göttlichen Eigenschaften. Oder, ich bin der gute Hirte. Im Alten Testament steht, der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. Oder, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das sind alles Worte, die nur die göttlichen Eigenschaften zeigen. Und deswegen, wo Jesus dieses Ich-Bin anwendet, dieses Yad, JHWH, den Gott Yahweh auf sich bezieht. Ja. Das macht er hier auch, wo er mit dem Saulus spricht. Und er sagte ja auch noch, es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Und zwar, damals hatten die Ochsen, wenn sie unter dem Joch waren, um den Pflug zu ziehen, hatten sie ja so ein Joch, was ihnen geholfen hat, ihre Arbeit zu tun. Und dann haben sie manchmal so einen Stachel dabei gehabt. Das heißt, wenn die Ochsen einen anderen Weg gegangen sind, wenn sie ausgeschlagen sind, wenn sie einen falschen Weg eingeschlagen haben, dann haben sie sich an diesem Stachel verletzt und dann sind sie schnell wieder den Weg gegangen, den sie gehen sollten. Und das ist hier ein Bild, wo Jesus sagt, du willst das Gute tun, aber du bist momentan dabei, gegen den Stachel auszuschlagen. Das heißt, du verletzt dich selbst, wenn du jetzt diesen falschen Weg weitergehst. Denn ich bin Yahweh. Ich bin der Yahweh, den du verteidigst, für den du dich einsetzt. Und du verfolgst mich, den Gott, den du eigentlich verteidigen möchtest. Ja. Und wenn du jetzt diesen falschen Weg weitergehst, wirst du damit selbst den Untergang herbeiführen. Ja. Saulus hatte sich auf die Meinung der Leiter der Juden verlassen. Und zwar in dem Buch Das Wirken der Apostel lesen wir, dass als Stephanus gesteinigt worden ist, das hatten wir in der vorigen Lektion gehabt, stand Saulus dabei. Und Saulus hatte Gefallen daran an dem Tod. Und er hat ja auch die Kleider bewacht von den Zeugen, die die ersten Steine geworfen haben. Aber dann hat dieses Ereignis ihn nicht losgelassen, weil die Art und Weise, wie Stephanus gestorben ist, die Worte, die er gesagt hat, die waren so aufrüttelnd und so mit Vollmacht und mit göttlicher Autorität gesagt und auch der Glanz auf seinem Angesicht und alles, was dazugehörte und auch, dass er für seine Mörder Vergebung gebeten hat und die Liebe und alles, hat ihn so gepackt und angesprochen, dass er der Meinung war, dass der Mann muss Recht gehabt haben. Und dann hat er die Leiter gefragt, die hohen Priester und die Schriftgelehrten. Und die anderen Priester, den Hohen Rat. Und die haben ihm gesagt, nein, Stephanus, der hat nicht recht gehabt und der war auf dem falschen Weg und haben ihm das alles wieder ausgeredet und alles wieder anders erklärt und wieder umgedreht. Und dann hat sich Saulus tatsächlich auf die Meinung dieser obersten Juden verlassen. Das zeigt auch, dass es gefährlich ist. Wir sollten uns nicht nur auf jemanden verlassen, nur weil er eine leitende Position hat. Nur, dass jemand ein Leiter ist, heißt noch lange nicht, dass er deswegen richtiger ist als andere. Auch ein Leiter kann falsche Entscheidungen treffen oder falsche Theologie haben. Entscheidend ist, dass wir alles am Wort prüfen. Die Christen in Beröa haben lässt einem Paulus nachher, einem der hochgeehrten Kirchenleiter, und einer der Apostel, haben sie nicht einfach alles abgenommen, was er gesagt hat, sondern was haben sie gemacht? Sie haben in der Schrift geforscht, ob sich so verhielte, wie er gesagt hat. Das heißt, es ist wichtig, dass wir alles, was gesagt wird, prüfen. Prüfen an dem Wort, am Geist der Weissagung, an dem Wort, in der Bibel, und dass wir uns nicht nur auf die Meinung anderer Menschen verlassen. Ja, so war jetzt nun Saulus, der starke Mann, der Verfolger, auf einmal ganz schwach geworden. Er war blind. Er hörte Jesus Stimme, der ihm sagte, du verfolgst mich, Jesus. Er merkte, Jesus lebt. Und als Stephanus gesagt hat, ich sehe den Menschensohn sitzen zu Rechten des Gottes, hat er auf einmal gewusst, das stimmt, das ist wahr. Und jetzt ist er mir erschienen, dieser Jesus. Ja. Drittens, der Besuch von Hananias. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Verse 10 bis 19. Nachdem er diese Stimme gehört hat, diese Vision gehabt hat, fragt er, was soll ich jetzt tun? Ja, ich denke, der Saulus hat die richtigen Fragen gestellt. Wer bist du? Was soll ich tun? Das waren die richtigen Fragen. Und Gott sagt zu ihm, geh in die Stadt und warte. Ja. 3 Tage war Saulus blind. Er hat nichts mehr gesehen. Er betete und er fastete. Das waren 3 besondere Tage. Als er blind war, wusste er ja nicht, ob er wieder sehen wird. Könnte ja auch sein, dass er das ganze Leben lang blind bleiben würde. Aber er hat gebetet und gefastet. Meine Lieben, wenn wir in Krisen kommen, wenn die Welt um uns untergeht, wenn wir irgendwo auf einmal aus der Bahn geworfen werden, und es ist gut, wenn wir beten und fasten. Denn in der Beten und Fasten ist es ein Zeichen, dass wir uns unter Gott demütigen und nach Gottes Plan fragen, nach Gottes Weg fragen. Das war genau das, was Saulus gemacht hat. Er war vorher so selbstsicher, er wusste, er glaubte, er ist überzeugt, was er macht, ist richtig. Und jetzt sagt Gott ihm Stopp. Und er stoppt, er hält an. Er hätte auch sagen können, was schert mich das, ich mache weiter. Nein, er stoppt. Und er demütigt sich unter Gott. Und sagt, lieber Gott, ich möchte durch Beten und Fasten jetzt von dir geführt werden. Er hat sein ganzes Leben Gott auf den Altar gelegt. Er hat gesagt, mach du damit, was du willst. Das sollten wir auch, dass wir unser ganzes Leben Gott übergeben. Zu Gott bitten, dass er unser Leben in seine Hände nimmt. Dass er bestimmt über unser Leben. Es gab noch jemanden, der hatte die prophetische Gabe. Hananias. Er hat von Gott auch Botschaften bekommen. Und Gott sagt zu ihm, geh dort und dorthin und dort findest du Saulus von Tarsus. Und Hananias sagt, was? Saulus von Tarsus? Zu jedem, doch nur nicht zu dem. Er zögert, weil er davon gehört hat und weiß, was das für ein Mann ist. Aber Gott sagt zu ihm, das haben wir jetzt in unserem Merkvers, geh nur. Ich habe ihn auserkoren, dass er zu einem großen Werkzeug werden wird für die Heiden. Ja. Uns, Hananias, geht. Er tut, was Gott ihm sagt. Meine Lieben, in der Bibel haben wir oftmals, dass Gott Menschen Dinge befiehlt zu tun, die den Menschen erstmal unmöglich erscheinen. Sie sagen, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das geht nicht, das brauchen wir nicht. Das ist gegen jede menschliche Logik und Menschenvernunft. Ob das der Noah war, wo Gott sagt, bau die Arche. Es gab noch keinen Regen. Und da in den Sand eine Arche zu bauen, gegen jede menschliche Vernunft. Als er Gott zum Abraham sagte, nimm deinen Sohn und opfer ihn. Gegen jede menschliche Vernunft, weil Gott vorher ihm gesagt hatte, dass dieser Sohn Isaak nämlich der Verheißene sein wird. Auch als Gott jetzt zu dem Hananias sagt, geh zum Saulus. Das war eigentlich ein Verfolger und er hat sein eigenes Leben riskiert. Aber wenn wir das tun, was Gott sagt, ist es immer richtig. Einfach tun, was Gott sagt. Und ich glaube, dass der Hananias nicht mit Hurra-Gefühlen dorthin gegangen ist. Der hat sicherlich einen inneren Kampf gehabt, innere Anfechtungen und die Gefühle haben sicherlich mit ihm, er hat keine guten Gefühle gehabt dabei. Aber er hat es getan, was Gott gesagt hat. Darauf kommt es an. Gott fragt nicht, wie fühlst du darüber, was ich dir sage. Gott sagt, tu es. Einfach, tu es. Er geht und sagt zu ihm, lieber Bruder Saulus, zu diesem Verfolger. Er hat einfach Gottes Wort geglaubt. Denn Gott hat zu ihm gesagt, siehe, der Saulus betet. Und er hat Gott einfach geglaubt und hat gesagt, lieber Bruder Saulus. Und dann hat er ihm die Hände aufgelegt. Und Saulus hat sich dann taufen lassen. Es war eine echte Umkehr. Er war wieder sehend, als er Hananias ihm die Hände auflegt, ist er wieder sehend geworden. Und dann hat er als Zeichen seiner Bekehrung hat er sich taufen lassen. Die Taufe war ja damals das Zeichen, dass man Jesu Tod für sich in Anspruch genommen hat, dass man zur Gemeinde dazugekommen ist, dazugezählt worden ist. Ja, jetzt machen wir einen Exkurs. Und zwar in der Frage, wie kann ich mein Leben neu Gott übergeben? Was heißt Bekehrung? Oder andersrum gefragt, wie kann ich einen Menschen zur Bekehrung führen? Ich kann ja keinen Menschen bekehren, aber wie kann ich einen Menschen dahin führen, dass er sein Leben Gott übergibt? Der Heilige Geist tut es dann, aber er möchte mich gebrauchen dazu. Fünf Schritte. Fünf Schritte zum ewigen Leben. Erstens, Gott liebt mich. Saulus hat erkannt, als er dort vor Damaskus diese Begegnung Gottes hatte, er hat erkannt, dieser Gott liebt mich. Er hätte mich auch vernichten können. Gott hätte einfach sagen können, gut, Saulus ist mein Gegner und wenn ich ihn ausschalte, dann haben wir es leichter. Aber es wollte Gott nicht. Gott kannte Saulus und sein Herz und er wusste, dass er ein Mann war, der Prinzipien hatte, der offen war und der ehrlich war. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt diesen Verfolger, den größten Verfolger, zur Bekehrung führe, dann wird er am Ende der größte Missionar, der größte Verkündiger. Und daran erkannte Saulus Gottes Liebe, dass Gott ihn liebte, das Beste für ihn wollte. Woran können wir kennen, dass Gott uns liebt? Erstens an der Schöpfung. Zweitens in der Bibel. In der Bibel sagt Gott uns sehr, sehr häufig, dass er uns lieb hat. Drittens in Jesu Leben. Jesus hat uns Gottes Charakter offenbart. Jesu, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit. Und am deutlichsten in Jesu Tod. In Jesu Tod können wir erkennen, dass Gott uns liebt, dass Jesus selbst für uns sein Leben gegeben hat, dass er unsere Sünde am Kreuz getragen hat, damit wir frei sein können. Deswegen ist Jesu Tod die größte Offenbarung der Liebe Gottes. Ja. Der zweite Schritt, ich brauche Erlösung. Solange ein Mensch nicht einsieht und erkennt, ich bin ein Sünder, ich kann mich selbst nicht retten, kann ihm nicht geholfen werden. Auch Saulus musste das erkennen. Er war vorher so selbstsicher und so überzeugt von seiner Sache. Aber auf einmal merkte er, ich bin nichts. Er hat sich gedemütigt. Er hat erkannt, ich bin ein Sünder. Und er hat gefragt, was soll ich tun, Gott? Und durch seine Taufe hat er gezeigt, dass er bedürftig ist, dass er die Erlösung braucht. Dass er aus eigener Kraft das Gute nicht tun kann. Zweitens, ich brauche Erlösung. Römer 3, Verse 10 bis 12. Wir lesen ein paar Bibeltexte jetzt. Ich werde jetzt einfach mit aufschlagen und mit lesen. Römer 3, Verse 10 bis 12. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und Vers 23. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Eigentlich steht hier wörtlich, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Das heißt, alle Menschen haben gesündigt. Es gibt keinen, der sagen kann, ich bin ohne Sünde. Ja, und wir haben alle diesen Hang zur Sünde vererbt bekommen. Seit Adam und Eva gefallen sind, beim Sündenfall im Garten Eden, seitdem sind alle Menschen, haben diesen Hang zur Sünde und alle haben diese Bosheit, diesen Egoismus in sich drin. Ja. Was ist Sünde? Hier ein kurzes Schaubild. Als Gott den Menschen geschaffen hat, war der Mensch mit Gott in Harmonie, in Einklang. Und es war Liebe untereinander und es war alles wunderbar. Und als der Mensch gesündigt kam die Sünde da und die hat den Menschen von Gott getrennt. Und der Mensch hat sich nur noch um sich selber gedreht, ist egoistisch geworden. Und dann hat die Sünde, die Trennung von Gott, hat dann dazu geführt, dass der Menschen Sünden getan hat, Tatsünden. Ja, das eine ist die Beziehungsebene, das heißt, dass der Mensch von Gott getrennt ist, dass er in Rebellion zu Gott lebt, getrennt von Gott ist. Das andere ist die Verhaltensebene, dass der Mensch falsche Dinge tut, dass er lügt, dass er stiehlt, dass er ungeduldig wird und dass er einfach irgendwie durch sein Reden, durch sein Tun falsche Dinge sagt und tut. Ja, so haben wir eben die Grundlage und die Sünde war zuerst da. Nämlich Eva hat zuerst Gott misstraut. Und dann hat sie aus dem Misstrauen, hat sie eben der Schlange mehr geglaubt als Gott und dann hat sie gegessen. Weil sie der Schlange geglaubt hat und nicht Gott. So hat die Trennung von Gott dazu geführt, dass sie gegen Gottes Gebot verstoßen hat. Ja. Und wir haben in der Bibel auch beide Definitionen auch mit enthalten. Ja, dass Sünde sowohl Unglaube ist, oder der Egoismus, der Menschen drin ist, und Sünde aber auch Übertretung des Gesetzes bedeutet. Ja, und Römer 6, Vers 23 heißt es dann, der Sündesold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, die Folge der Sünde ist der Tod. Und weil alle Menschen gesündigt haben, werden auch alle sterben. Aber es ist so, dass eigentlich die Beziehungssünde die entscheidende Sünde ist. Wenn ein Mensch wieder zu Gott zurückkommt und sein Leben Gott übergibt, dann ist er wieder mit Gott in Gemeinschaft und dann hat das ewige Leben wieder. Und dann wird Gott ihm auch helfen, Schritt für Schritt die Tatsünden zu überwinden. Das eine ist die Rechtfertigung, dass wir nämlich mit Gott wieder eins werden, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir ihm gehören. Da haben wir die Beziehungssünde überwunden. Und das zweite ist die Heiligung, dass Gott uns hilft, auch unseren Charakter zu verändern, dass wir Jesu Charakter ähnlich werden. Dass wir nicht mehr Tatsünden begehen oder immer weniger tun, bis wir irgendwann so werden, wie Jesus gewesen ist, Jesus ähnlich werden. Die Folge der Sünde ist der Tod. Ja. In Römer 7, Vers 19 haben wir noch eine Aussage. Da sagt Paulus: Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das sündige Herz ist nicht nur, dass wir sagen, wir brauchen jemanden, der uns für uns unsere Sünde trägt, der uns erlöst, sondern auch, dass wir sagen können, ich kann mich selbst nicht verändern. Und hier meint Paulus nicht sich selbst oder einen bekehrten Menschen, sondern er spricht hier von jemandem, der aus eigener Kraft versucht, das Gute zu tun. Und wir merken, dass wir aus eigener Kraft das Gute nicht tun können. Der Mensch ist nicht in der Lage dazu, sein Herz zu verändern. Ob das jetzt ein bekehrter oder unbekehrter Mensch ist, solange er aus eigener Kraft versucht, wird er das nicht tun können. Er wird das Böse, was er nicht will, doch tun. Deswegen, nur wenn wir Jesus im Herzen haben, dann können wir auch Veränderung erleben. Dann kann Gott uns Kraft geben, das zu anderen zu verändern. Das heißt, ich kann mich selbst nicht ändern. Das sind zwei Aspekte, die wir hier erkennen bei der Frage, ich brauche Erlösung. Erstens, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt. Und zweitens, ich kann mich selbst nicht verändern. Drittens, Jesus starb für meine Sünde. Dass wir erkennen, dass Jesus für uns gestorben ist. Das hat Saulus auch erkannt, dass Jesus tatsächlich lebt und dass die Botschaft über Jesus, die er ja kannte, die er aber bekämpft hat, dass die wahr gewesen ist. Und dass Jesus jetzt lebt. Das heißt, er ist gestorben für unsere Sünde, er ist auferstanden und er ist gen Himmel gefahren. Das heißt, dass wir erkennen müssen, Jesus starb für meine Sünde. Jesaja 53. Verse 4 bis 6. Jesaja 53, Verse 4 bis 6. Da haben wir diese berühmte Voraussage auf den Messias, wo es heißt: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als Jesus am Kreuz hing, ist er nicht gestorben an den Folgen der Kreuzigung. Nicht die Pharisäer oder die Römer haben ihn zum Tod gebracht. Gott hat alle Sünden der Welt auf Jesus gelegt. Und Jesus ist am Kreuz an den Sünden gestorben. Und deswegen hat er unsere, auch meine Sünde getragen. Und deswegen können wir auch Vergebung unserer Schuld haben, weil er, Jesus ist den zweiten Tod gestorben, den Sündentod. Und deshalb hat er uns freigekauft davon. Jesus ist für alle Menschen gestorben, aber nicht alle Menschen werden gerettet. Warum nicht? Weil Gott jedem Menschen die freie Entscheidung lässt. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Der erste Punkt war, Gott liebt mich. Der zweite Punkt, ich brauche Erlösung. Drittens, Jesus starb für meine Sünde. Und viertens, ich übergebe Jesus mein Leben. Nur der, der sich entscheidet, mit Jesus zu leben, der das Opfer Jesu für sich angenommen hat, der Ja dazu sagt, für den wird es auch angerechnet und der wird auch gerettet. Johannes 3, Vers 16. Dort heißt es, das ist der berühmte Satz, den Jesus dem Nikodemus gesagt hat, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wann haben wir das ewige Leben? Wenn wir an ihn glauben. Wer wird gerettet? Der, der sein Leben ihm gegeben hat. Wer an ihn glaubt. Und Glauben heißt, es sind vier Dinge, die Bibel Glauben nennt. Erstens für wahr halten. Wenn Jakobus vom Glauben spricht, meint er immer für wahr halten. Und er sagt, die Teufel glauben auch. Sie halten auch für wahr, dass es Gott gibt. Aber sie zittern. Zweitens, Vertrauen, dass wir Gott vertrauen, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Drittens, dass wir eine Lebensgemeinschaft mit ihm haben, dass wir eng mit ihm verbunden sind, dass Christus in mir lebt und ich in ihm. Und viertens, die Treue, dass ich ihm treu bleibe. Nicht nur einmal, einen Tag, sondern jeden Tag neu mit ihm lebe und in Treue mit ihm lebe. Das heißt Glauben. Das heißt, eigentlich ist das der Hauptpunkt das Vertrauen, dass ich mein Leben ihm anvertraue, dass ich ihm mein Leben übergebe. Das ist Glauben. Ja. Und wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen, mit ihm verbunden sind, dann werden wir nicht verloren gehen, sondern wir haben ewiges Leben. Das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo ein Mensch anfängt zu glauben, zu vertrauen. Wie kann ich zu Jesus kommen? Erstens, ich sehe ein, dass ich ohne Gott verloren bin. Solange ein Mensch sagt, naja, ich bin doch gar nicht so schlecht und hier und da mal Steuererklärung ein bisschen frisieren, macht doch jeder, aber sonst habe ich doch keinen Menschen umgebracht. Nein, ich muss einsehen, ich bin ohne Gott verloren. Ich kann mich selbst nicht verändern. Zweitens, ich empfinde Reue über meine Sünde, meine Sünden. Drittens, ich bitte Gott um Vergebung. Und viertens, ich übergebe Gott mein Leben. In 1. Johannes 1, Vers 9 und 10 haben wir die Vergebung beschrieben. Die ist auch eine wunderschöne Verheißung, ist das hier, die wir hier beschrieben haben. 1. Johannes, Kapitel 1, 9 und 10. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das heißt, wenn ich um Vergebung bitte, dann muss ich nicht irgendwo zur Beichte gehen, sondern das Einzige, was Gott von mir verlangt, ist, dass ich meine Sünde einsehe, dass ich sie bereue. Und echte Reue heißt, dass ich sie verabscheue. Ich will sie nicht mehr tun. Und dass ich dann mein Leben Gott übergebe. Ja, das hat der Saulus auch gemacht. Er hat sein Leben in Gottes Hand gelegt. Er hat gesagt, sag du mir, was ich tun soll. Ich möchte deinem Plan folgen. Ich möchte mit dir leben. Ich habe hier mal so ein Übergabegebet, ein Gebet zur Lebensübergabe mal abgedruckt. Das können wir so beten, das kann man auch mit eigenen Worten beten. Wir sollten eigentlich dieses Gebet jeden Tag beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich bin ein Sünder, bitte vergib mir. Komm jetzt in mein Leben. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich kann mir das ewige Leben nicht verdienen. Darum vertraue ich dir jetzt. Befreie mich von der Macht des Bösen. Schenke mir die Kraft, dir nachzufolgen. Mit allem, was ich bin und habe, ergebe ich mich dir. Ich nehme das ewige Leben an. Ich habe es nicht verdient, aber ich danke dir für dieses Geschenk. Amen. Mit so einem Gebet können wir einfach unser Glauben an Gott zum Ausdruck bringen, dass wir sagen, ich möchte dir, Herr Jesus, mein Leben übergeben, dass du in meinem Leben den ersten Platz hast, dass du mein Leben bestimmst, dass du am Steuer meines Lebens sitzt. Das ist wichtig. Wenn ein Mensch das zum ersten Mal macht, dann nennt das die Bibel Bekehrung, dass er sein Leben, dass er umkehrt, eine Umkehr erlebt, wie der Saulus. Der Saulus war eine Radikalumkehr, um 180 Grad. Manchmal ist es bei manchen Menschen, ist die Umkehr manchmal so ein bisschen in Stufen. Ja, nicht alles auf einmal. Gerade wenn jemand vielleicht Adventistenkind ist, dann kann es sein, dass er die Umkehr gar nicht so als Radikalumkehr erlebt, sondern dass er nur irgendwann sagt, ich möchte jetzt bewusst mein Leben Gott übergeben. als Jugendlicher vielleicht. Aber es ist so wichtig, dass man das bewusst tut, dass man nicht nur den Glauben der Eltern übernimmt, sondern dass man auch selbst die Entscheidung trifft, ich möchte auch diesem Gott folgen. Ich habe diesen Gott kennengelernt, ich möchte mit ihm eine Beziehung haben. Nicht nur irgendwelchen Lehren folgen, sondern ich möchte diesem Gott folgen, den die Bibel mir zeigt. Der fünfte Schritt, mein neues Leben mit Jesus. 2. Korinther 5, Vers 17, da sagt Paulus uns, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das heißt, Gott will nicht nur uns unser altes Leben ein bisschen flicken und ein bisschen verbessern, sondern er möchte uns ganz neu schaffen. Wir werden neue Menschen. Das heißt, der alte Mensch stirbt. Und Paulus sagt, ich sterbe täglich. Der alte Mensch und mein Egoismus, jeden Tag sterben. Und dass ich jeden Tag neu mein Leben Gott übergebe und jeden Tag der neue Mensch mit Christus, den Christus in mir neu geschaffen hat, dass er jeden Tag stärker wird und größer wird und dass er mein Leben bestimmt. Und darauf kommt es jetzt darauf an, wen ich in meinem Leben mehr füttere. Wenn ich den alten Menschen mehr füttere, indem ich mich mit schlechten Filmen beschäftige oder anschaue und mich schlechte Bücher lese und auch sonst schlechte Beschäftigungen habe und Musik höre, die nicht gut ist, dann wird mein alter Mensch gestärkt werden und der wird mein Leben irgendwann wieder bestimmen. Wenn ich aber mich mit der Bibel beschäftige, mit Gottes Wort und mit dem, was Gott mir sagt, mit guten Büchern, mit guter Musik und mit guten Freunden, dann wird der neue Mensch in meinem Leben größer werden, stärker werden und er wird mein Leben bestimmen. Ja. Und darauf kommt es an, wie ich mein Leben führe. Mein neues Leben mit Christus. Eine echte Umkehr verändert mein Leben. Das heißt, wenn mein Leben nicht verändert wird, ist es ein Zeichen, dass ich nicht wirklich mein Leben Gott übergeben habe. Wenn ich mein Leben Gott übergeben habe, wird das immer in meinem Leben eine Veränderung bringen. Denn wenn ich mit Jesus lebe, wenn er in mir lebt, wenn ich auf ihn schaue, wird das mein Leben verändern. Das geht gar nicht anders. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die Beziehung zu Jesus behalten, die persönliche Andacht haben, persönliches Gebet, persönliches Bibelstudium, mit ihm verbunden sind, dass mein Leben verändert wird durch seine Kraft. Wie sieht die Veränderung aus? Indem ich Jesu Charakter jeden Tag ähnlicher werde. Zurück zu unserem Text Apostelgeschichte. Viertens, der Beginn von Paulus Dienst. Apostelgeschichte 9, lade ich euch ein zu lesen, 20 bis 25. Und zwar, wir lesen noch einen Text dazu, Galater Kapitel 1, Vers 1 und 11 und 12. Dort heißt es, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und 11 und 12, denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir geschrieben, gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das war Paulus ganz wichtig, dass er sagte, ich habe nicht von anderen Menschen den Auftrag bekommen zu verkündigen, sondern von Jesus selbst. Und die Offenbarung Jesu Christi, von der er hier spricht, damit ist sein Bekehrungserlebnis gemeint. Hat Jesus sich ihm offenbart. Jesus hat ihn beauftragt. Er hat zu ihm gesagt, du sollst jetzt mein Werkzeug sein, dass du jetzt gehst und den Heiden, den Juden natürlich auch und vor Königen das Wort verkündigst. Und so hat Paulus angefangen, in Damaskus zu predigen. Er konnte ja predigen. Er war ja Schriftgelehrter, er war ja Pharisäer, er war ja ein Hochgelehrter und er war sehr intelligent. Und so hat er angefangen, in Damaskus zu predigen. Was? Über Jesus natürlich, ja. Und er hat die Juden in die Enge getrieben, denn er kannte ja ihr Denken und er wusste ja genau, wie sie argumentierten. Er hat ja selbst vorher so argumentiert. Er war ja sehr intelligent vorher. Und das wusste er genau, an welcher Stelle er ansetzen kann, um sie mit Argumenten zu überzeugen. Und so hat er sie in die Enge getrieben. Und viele haben auch dann durch seine Predigt Jesus angenommen, aber natürlich nur durch Argumente kann man Menschen nicht unbedingt immer gewinnen. Sondern er hat natürlich, wenn sie in die Enge getrieben waren, haben sie umso mehr ihn verfolgt, weil sie es nicht wahrhaben wollten. Sie hatten keine Argumente mehr, also haben sie dann zu anderen Mitteln gegriffen. Ja. Er bewies den Juden, dass Jesus der Messias ist. Er zeigte auf im Alten Testament und auch durch seine Taten und durch seine Wunder, die er getan hatte, dass Jesus der Messias war. Und jetzt wurde er verfolgt von den Juden. Genauso wie die Juden den Stephanus verfolgten, haben sie auch jetzt den Paulus verfolgt. Gott hat ihm gesagt, er soll fliehen, er soll aus der Stadt gehen. Er hat sich von Gott führen lassen, auch in der Situation. Und in der Nacht hat man in einem Korb ihn die Stadtmauer herabgelassen und er konnte dann entkommen. Seine Feinde haben die Stadttore bewacht und wollten Paulus fangen und ihn töten, ihn umbringen. Aber so hat Gott hat es nicht gewollt. Gott hat gewollt, dass er ein großes Zeugnis für ihn sein sollte. Er ging nach drei Jahren nach Arabien. Da steht in der Apostelgeschichte 9, der ist selbst nicht drin. Aber aus anderen Textstellen kann man das entnehmen, dass er noch 3 Jahre zwischendurch in Arabien war. Das ist ganz wichtig. Nämlich, Paulus war ja vor seiner Bekehrung so viel mit falschen Gedanken und falschen Konzepten und falschen Dingen behaftet, dass er durch seine Umkehr zwar jetzt Jesus angenommen hat, aber er musste viele Dinge neu lernen. Und so hat Gott ihm 3 Jahre, als er in Arabien gewesen ist, hat er für sich selbst studiert und gebetet und hat sich im Wort durch Gott ausbilden lassen. Das war so wichtig. Das sehen wir oft bei großen Männern, dass Gott ihnen erstmal Zeit gegeben hat in der Stille. Der Mose war 40 Jahre in der Stille. Und dann musste er Geduld lernen und auf Gott zu hören lernen. Der Paulus war jetzt 3 Jahre hier. Oder auch der Josef war einige Jahre im Gefängnis. Und so finden wir immer wieder, oder Johannes der Täufer war ja auch in der Wüste. Gott hat manchmal die großen Propheten, die großen Männer, wenn es auch zwischendurch mal gewesen ist, einfach eine Auszeit gegeben, wo er gesagt hat, jetzt tank auf und dass Gott sich ihnen offenbart hat, in der Stille. Nur wenn wir in der Stille von Gott lernen, können wir auch ohne Furcht vor den Menschen auftreten und mit Vollmacht des Heiligen Geistes das verkündigen, was Gott uns aufgetragen hat. Ja, fünftens, der letzte Punkt, die Rückkehr nach Jerusalem. Apostelgeschichte 9, Verse 26 bis 30. Nach den 3 Jahren in Arabien kam er zurück nach Jerusalem. Und die Gemeinde dort hat ihn erstmal abgelehnt. Das war ähnlich wie in Damaskus. Da haben auch die Jünger am Anfang waren die skeptisch. Aber sie haben dann nachher gesehen, okay, der Paulus, der ist doch auf der richtigen Seite. Und auch die Juden glaubten in Jerusalem, die Gemeinde dort, auch noch die Apostel, das könnte eine Falle sein, dass er vielleicht versucht, sich einzuschleichen als Spion und dann irgendwann zuschlägt. Ja, und deswegen haben sie ihn eigentlich ablehnend behandelt. Aber es gab einen Freund, Barnabas, der half ihm. Ja, Barnabas war natürlich bei den Aposteln und bei der Gemeinde war er gut bekannt und auch gut angesehen. Und Barnabas hat ihn dann eingeführt in die Gemeinde. Er hat ihn an die Hand genommen, hat für ihn gesprochen und hat sich für ihn eingesetzt. Und das hat ihm das erleichtert. Das ist übrigens manchmal heute auch noch so. Wenn jemand heute in die Gemeinde reinkommt, dann kann es manchmal sein, dass manche Personen, die wir taufen, dass sie manchmal anders sind. Von ihrer Art her, von ihrer Kultur her, von ihrem Vorleben her, von vielen anderen Dingen. Und jeder braucht irgend so jemanden, der ihn an die Hand nimmt, der ihn in die Gemeinde einführt, der sich um ihn kümmert, dass er integriert wird in die Gemeinde. Denn auch ein Paulus braucht die Gemeinde, braucht Integration in die Gemeinde. Ja. Das brauchen wir heute genauso. Deswegen ist es auch gut, wenn wir Täuflinge haben, die dann getauft sind, dass danach so eine Art Taufdiakon da ist, der dann den Neugetauften so auch in die Gemeinde einführt und schaut, dass er auch in der Gemeinde gut verwurzelt wird und auch dort in der Gemeinde ankommt. Und dann hat Paulus in Jerusalem gepredigt. Ja, und das war natürlich auch etwas Besonderes, ja, denn er hat mit Vollmacht verkündigt. Ja, und die Juden wollten ihn töten, auch in Jerusalem. Aber Paulus ist dann wieder geflohen. Gott hat ihm gesagt, geh weg. Paulus ist nach Tarsus geflohen, dort wo er herkam, das war sein Heimatort, nach Tarsus in Zilizien. Und dort hat er dann auch später von Gott den Auftrag bekommen für seine Missionsreisen dann. Ja. Ja, so sehen wir, wie Gott aus einem Menschen, der auf einem vollkommen falschen Weg war, der einer der größten Gegner Gottes war, wie Gott ihn anrührt, wie Gott sich ihm offenbart. Und der Mensch verändert wird und sich bekehrt. Meine Lieben, wir brauchen auch Gottes Begegnung. Auch Elia am Horeb hat eine Gottesbegegnung gebraucht, als er so am Ende war. Wenn wir Gott begegnen, dann wird unser Leben verändert. Das wünsche ich uns. Jeden, der schon bekehrt ist, wünsche ich uns, dass wir diese Gottesbegegnung haben, erleben, immer wieder. Aber für alle, die noch nicht bekehrt sind oder vielleicht nur so halb oder Laodicea bekehrt sind, Jesus ruft uns auf, unser Leben ihm ganz zu übergeben. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum wiederholten Mal. Jesus möchte dein Herr sein, er möchte dein Erlöser sein. Er ist für dich am Kreuz gestorben, er hat dir seine Liebe gezeigt, er hat alles für dich gegeben. Und er bittet dich, dass du ihm auch alles gibst, dein Leben. Denn er möchte einmal mit dir die Ewigkeit verbringen. Und dafür ist es notwendig und wichtig, dass wir ihm ganz, jede Ecke unseres Lebens, vollkommen uns ihm weihen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, für jeden von uns, auch für Paulus und auch für mich, dass du meine Sünden und unsere Sünden am Kreuz getragen hast. Herr, wir bitten dich, vergib uns, wo wir gefehlt haben, wo wir gesündigt haben. Vergib, wenn wir aus eigener Kraft versucht haben, Sünde zu überwinden. Wir bitten dich, dass du in unser Leben hineinkommst, dass du in unserem Leben jeden Tag den ersten Platz einnimmst. Herr, dass du unser Leben gestaltest, dass wir alles unser Leben nach dir ausrichten, nach deinem Plan. Wir bitten dich um deine Führung. Ich bitte dich für jeden, der hier zuschaut, dass er doch dieses ganze Jahr zu dir sagen kann. Zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Mal. Dass unsere Hingabe zu dir jeden Tag tiefer und schöner und erfüllter sein kann. Erfüllt uns mit deinem Heiligen Geist und habt du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Herzliche Einladung zur nächsten Lektion, Lektion Nummer 6, der Dienst von Petrus. Was da auf uns zukommt, könnt ihr gespannt sein.